Ich habe es euch ja schon angekündigt, angedroht oder wie auch immer, dass ich mich immer wieder mal auf die Jahreslosung beziehen möchte. Dieses Buch hatte ich euch letztens schon mal vorgestellt, habe auch schon eine Geschichte daraus vorgelesen. Frage, ja, die Jahreslosung, denke ich mal, ist euch alle noch gegenwärtig. Die erste Frage, die ich habe: Wisst ihr noch den Predigttext vom letzten Sonntag? Ja, du warst nicht hier, Hartmut, kannst nicht gucken. Tja, es geht heute praktisch um den gleichen Kern, aber um eine ganz andere Begebenheit. Und im letzten Sonntag hatten wir den Sturm auf dem See. Jesus geht auf dem Wasser, kommt zu seinen Jüngern. Heute geht es um eine andere Begebenheit, auch mit dem Sturm. Aber vorher möchte ich uns eine Geschichte lesen, auch zum Sturm. Experiment, neuer Mensch, ist die Überschrift. Ich wuchs in einer großen Geschwisterschar auf. Konkret gesprochen, ich war der einzige Junge unter 5 Schwestern, noch dazu der Jüngste. Meine Eltern waren Christen und nahmen ihren Glauben sehr ernst. Hätte man sie nach ihrem Lieblingsbuch gefragt, hätten sie, wie Bertolt Brecht, geantwortet: Sie werden lachen, die Bibel. Sie lasen dieses Buch in der Gewissheit, dass auf jeder Seite Gott selbst zu ihnen sprach. Jeden Tag hörten sie seine Worte wie frisch und neu aus der Mitte des Weltalls gesprochen. Seinen Namen hätten sie nur mit goldener Kreide geschrieben, wenn es denn solche gegeben hätte. Eine Erinnerung ist mir eindrücklich geblieben. Jeden Morgen, nachdem eine Menge Schnitten geschmiert, alle Zöpfe geflochten und meine Schwestern in die Schule gegangen waren, nahm sich meine Mutter Zeit für Gott. Das war, als wäre sie zu einer besonderen Audienz geladen. Dann las sie die Bibel, kniete an das alte Sofa, ich, kleiner Steppke, neben ihr und schüttete vor Gott ihr Herz aus. Regelmäßig schloss sie ihr Gebet mit den Worten, die der Erzvater Jakob im Ringkampf zu Gott sprach: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und wenn sie sich erhob, dann hatte sie Kraft und Zuversicht für den neuen Tag. Denn irgendwie war auch ihr Herz neu und ihr Geist erfrischt worden. Von solchem Beten meiner Mutter lernte auch ich beten. Ich erfuhr, dass Gott kein kaltes Prinzip, sondern ein lebendiges Du ist. Ja, ein glühender Backofen voll Liebe, wie Martin Luther es formulierte. Und dass keiner, der von ihm kniet, kleiner wird, sondern wächst. Er kann mich aufrichten, er kann mit aufrechtem Gang und zuversichtlichem Herzen durch den Tag gehen. Das hatten wir als Geschwister auch bitter nötig. Denn wenn wir aus dem Haus traten, blies uns ein heftiger Wind um die Ohren, ein eiskalter Ostwind, der es auf unser Glauben abgesehen hatte. Es war ja das erklärte Ziel der Partei und Staatsführung der DDR, eine Welt zu erschaffen, verstand sich doch der Kommunismus als das aufgelöste Rätsel der Geschichte, nach Karl Marx. Schon Kindergarten und Schule zielten deshalb auf den neuen sozialistischen Menschen. Dabei ging man nicht ungeschickt vor. Nicht nur der Kopf, sondern auch das Herz sollte erreicht werden. Es war durchaus interessant und lustig, in der Zeitschrift Bummi zu blättern, die alle 14 Tage für Kindergartenkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und einer Auflage von 736.300 Exemplaren erschien. Im Septemberheft 1970 fand sich dort unter der Überschrift »Wenn die Tränen ins Meer marschieren« folgende rührende Geschichte. Und jetzt, erzählt dann der Kindergarten, Mensch oder die Frau oder wie auch immer, und jetzt werde ich etwas erzählen, das sich wie ein Märchen anhört, das aber Wahrheit wird. Und das weiß ich genau, wie alle Arbeiter, die Lenins Glücksschlüssel kennen. Eines Tages wird es eine große Wanderung geben. Wisst ihr, wer dort marschieren und rollt? Unsere Tränen, alle Menschentränen der Welt werden ins große Meer rollen. Das Meer ist salzig, probiert's. Die Tränen gehen ins Meer. Wenn Hänschen krank wird, dann braucht er Tränen zum Weinen. Denkt ihr, nein, kluge Menschen haben sich ausgedacht, wie Krankheiten eine nach der anderen vertrieben werden. Und fällt Hänschen hin, gibt es ein Pflaster, das den Schmerz sofort wegnimmt. Krieg, den gibt es da nicht mehr, weil nur noch gute Menschen leben. Oma und Opa, sie werden nicht krank und alt sein, sondern lange, lange leben und sich mit uns freuen über alles. Lenin hat gesagt, diese Zeit, in der die Tränen nicht mehr gebraucht werden, hat einen Namen. Sie heißt nicht Weihnachtszeit und nicht Frühlingszeit. Merkt euch das schwere Wort, sie heißt Kommunismus. Der kleine Artikel endet mit den Worten, wenn ihr erwachsen seid, ist diese Zeit für die ganze Welt nahe. Vergesst nicht, das hat Lenin gesagt und der wusste es genau. Welch eine Hoffnung, dass einmal alles neu werden würde, das Antlitz der Erde und auch das menschliche Herz. Der Kommunismus wollte dabei nicht nur Bummigeschichten schreiben, sondern wirkliche Geschichte und hat dafür auch zur Waffe gegriffen. Doch wo immer er siegte, wurde es nicht froher und heller, sondern düsterer und trauriger. Statt Freiheit herrschten Mauer und Stacheldraht. Und die uns bewachten, wollten uns nicht beschützen, sondern beherrschen. Wer kein neuer sozialistischer Mensch werden wollte, den wehte ein eiskalter Wind entgegen. Verletzte Hänselei im Schultag, Ausschluss von Bildungschancen, Ausgrenzung und Diskriminierung im Beruf. Der kommunistische Traum vom neuen Menschen und einer neuen Welt hat sich inzwischen als Illusion erwiesen. Wer wach war, konnte die inneren Risse und Sprünge schon früh erkennen, so der DDR-Schriftsteller Franz Fühmann, der nach den bitteren Erfahrungen des Nationalsozialismus zunächst voller Hoffnung dem Sozialismus anhing, sich aber mehr und mehr davon distanzierte und schließlich enttäuscht von ihm abwandte. 2 Jahre vor seinem Tod schrieb er 1982 den Essay »Meine Bibelerfahrungen«. Er erinnerte sich daran, wie er als Kind anfing, die Bibel zu lesen. Er staunte, wie offen, ungeschminkt, radikal ehrlich hier berichtet wurde. Ihre Geschichten zerstörten seine Naivität und warfen ihn aus seinem Kindsein. Ich begann, die Geschichten der Bibel zu lesen. Ein Riss. In der Abgrund, Mensch, klaffte auf. Und diese Geschichte wurde den Menschen gerecht, da sie ihn als Widerspruchswesen zeigten. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Fürmann spürte offenbar, der Kommunismus beschreibt den Menschen, wie er ihn sich wünscht. Die Bibel, wie er wirklich ist. Eine ähnliche Erkenntnis verdanken wir dem Propheten Hesekiel, dessen Buch die diesjährige Jahreslosung entnommen ist. Immer wieder klagt auch er darüber, dass Israel ein Haus des Widerspruchs sei. Und immer stärker wird das Wissen, dass sich der Mensch nicht selbst erneuern kann. Weder durch religiös noch revolutionäre Experimente, weder durch Bildung noch durch Moral. Doch am Ende wird ihm eine überraschende, befreiende Erkenntnis zuteil. Da sich der Mensch nicht zu Gott bekehren kann, bekehrt sich Gott zu den Menschen und spricht: Ich schenke dir ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Sturm, der uns entgegenbläst. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mir mein Arbeitskollege erzählte. Da sind unsere Kinder noch gar nicht in den Kindergarten gegangen, das kam erst später. Damals war gerade die Zeit, als sie in den USA die Angela Davis da eingekerkert hatten. Und sein Sohn, 4 Jahre alt, im Kindergarten. Da denkt der Vater, was ist denn mit dem los? Der fängt nachts an zu schreien, Freiheit für Angela, Freiheit für Angela. Also wie der äußere Einfluss das Herz des Menschen beeinflusst, und das wollte auch diese Geschichte uns sagen, ein Sturm, der uns entgegenbläst. Aber nicht nur uns bläst der Sturm entgegen. So wie wir es eben gehört haben, war es ein Ostwind. Die Bibel schreibt von einem Nordwind. Wird zwar nicht genannt, der Nordwind, aber das ist so erwiesen und Tatsache, dass es ein Nordwind war. Im Markus-Evangelium Kapitel 4 lesen wir: Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Wirbelwind, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Mensch, Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ich sagte Nordwind, das hängt einfach mit der geografischen Lage zusammen. Der Jordan kommt in den See Genezareth, der über 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt und damit in einer starken, tiefen Kluft fließt der Jordan dahin. Und wenn es am Tage recht warm ist und es nachts stark abkühlt, dann strömen die Winde in diesem Kanal bis zum Meer hin, zum See Genezareth, und fangen dort an, mit Wirbeln zu drehen, sodass es wirklich auch problematisch werden kann und sehr gefährlich werden kann. Und ich habe mir sagen lassen, dass sowas auch auf unserem Müritzsee passieren kann. Dass plötzlich ein Sturm aufkommt, Wellen, und schon in diesen Stürmen hier auf der Müritz sind auch schon einige Menschen ums Leben gekommen, weil sie einfach nicht mehr Herr waren, ihre Boote sicher an Land zu bringen. Also es gibt schon Seenot, in die die Menschen, die auf dem Meer sind, hineinkommen können. Aber es gibt auch Seenot, in die Menschen hineinkommen können, die mit Jesus unterwegs sind. Ich denke, ihr kennt es noch alle. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Also wir sind als Gemeinde eben auch auf einer Seereise. Und sind darauf angewiesen, dass wir nicht nur auf der See bleiben oder auf dem See, je nachdem, sondern dass wir das Ziel, den Hafen, erreichen. Jesus ist mit seinen Jüngern am See Genezareth, am östlichen Ufer, spricht zu den Menschen in Gleichnissen, erzählt ihnen vom Reich Gottes, vom Sämann, vom Senfkorn, vom Wachsen der Saat. Das sind alles so bekannte Gleichnisse, die wir kennen. Und als der Tag vorüber ist, sagt Jesus, wir wollen aufs andere Ufer fahren, auf die Ostseite des Sees, vom Westen rüber nach Osten. Und Jesus hat dort einen ganz besonderen Auftrag. Er will zunächst erst einmal dort einen sehr kranken Menschen heilen, der von vielen Geistern besessen ist. Und er will den Leuten in dem östlichen Gebiet, in dem sogenannten Zehn-Städte-Gebiet, das Evangelium bringen. Aber hier wird uns Jesus beschrieben als Mensch, der auch wirklich Mensch war. Er war müde von der Anstrengung des Tages. Und was hat er denn gemacht, könnte man ja sagen. Der hat doch nur geredet. Das ist auch Arbeit. Und zumal, wenn man redet und spürt, dass das Wort, das man sagt, die Rede, die man hält, einfach nicht angenommen wird. Ein starker Gegenwind weht, auch schon bei solchen Dingen, dann ist das anstrengend. Ich weiß, wovon ich rede. Und Jesus hat nun den ganzen Tag dort am See Genezareth den Leuten erzählt, hat seinen Jüngern Gleichnisse erklärt. Und er ist müde und schläft ein. Sie fahren bei ganz normalen Witterungsbedingungen los. Und dann heißt es plötzlich, erhob sich ein großer Wirbelwind. Ich denke, das ist uns noch gar nicht so fern, dass wir so diesen Wirbelwind erlebt haben hier bei uns in Bützow. Und welche Folgen so ein Wirbelwind hat, das haben wir dann auch wirklich hier erlebt. Und dann ist so ein Fischerboot, wie groß es gewesen sein mag, wissen wir nicht. Vielleicht eine Nussschale, würden wir heute sagen, auf dem See Genezareth unterwegs. Das entsteht ein Wirbelwind, ein Wirbelsturm. Und da er nun keine andere Angriffsfläche hat, reißt er Wassermassen hoch. Und es entstehen unwahrscheinlich hohe Wellen. Und so heißt es ja auch, dass die Wellen ins Boot schlugen, so schreibt es jedenfalls Matthäus. Die Wellen waren so hoch, dass sie ins Boot hineingeschlagen sind. Die Jünger, erfahrene Fischer, erfahrene Seeleute, sie wissen, was zu tun ist. Sie wissen, wie man so ein Boot lenken muss. Ich habe mir mal sagen lassen, da muss man immer achten, dass man immer gegen die Welle fährt und sich nicht mit der Welle treiben lässt und auch nicht quer zur Welle fährt. Ob das so ist, ich weiß nicht, ich bin kein Seemann. Vielleicht könnte Peter uns da mehr dazu sagen und besser berichten, wie es richtig ist. Es ist so, ja, immer gegen die Welle. Ja, und sie wussten es und trotzdem kam Wasser ins Boot. Ja, wenn Wasser ins Boot kommt, dann müssen wir doch was machen. Wir müssen anfangen zu arbeiten. Und die Jünger schöpfen mit ihren Möglichkeiten Wasser aus dem Boot. Sie arbeiten und ackern und merken, wir werden nicht Herr der Lage. Da sitzt doch noch Jesus. was macht denn der da? Der liegt hinten und schläft. Kann der uns nicht helfen? Kann der wenigstens nicht mit Wasser aus dem Boot schöpfen? Kann der sich nicht bewegen? Und die Jünger wecken Jesus. Hilf uns, wir verderben. Hilf uns, wir verderben. Was haben die Jünger erwartet? Auf alle Fälle nicht das, was sie erlebt haben. Das haben sie nicht erwartet. Sie haben vielleicht erwartet, dass Jesus mit anpackt, vielleicht ihnen Weisung gibt, wie sie sich gegen diesen Sturm zu verhalten haben. Vielleicht, dass er mithilft, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Vielleicht, dass er einfach mit aktiv wird. Wir haben uns auch immer wieder mit dem Gemeinderat, mit der Situation unserer Gemeinde befasst und darüber gesprochen. Und ich denke, es ist ja auch offensichtlich, dass so einige sich von der Gemeinde fernhalten, Gesprächen ausweichen, nicht mehr mit sich reden lassen. Und wir meinen, wir müssen jetzt etwas tun. Und wir sind wie die Jünger, Jesus hilf. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der das spürt und dem es nahe geht, diesen Ruf, diese Hilfe an Jesus bringt. Wir erleben es ja in unseren Gebetsversammlungen, dass auch immer wieder ganz bewusst, sogar namentlich für die gebetet wird, die sich von uns entfernt haben. Jesus, hilf! Und wir könnten wie die Jünger schon sagen, Jesus, so musst du es machen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, kommt auch in Stürme hinein. Und bei der Vorbereitung dieses Textes fielen mir so einige Lieder ein, die früher mal viel gesungen wurden. Wenn es dann heißt, nahe bei Jesu, o Leben so schön, seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Nicht einen Schritt mehr von Jesus entfernt, selig, ja selig, wer dieses gelernt. Es gibt solche Augenblicke. Es gibt solche Momente im Leben der Gemeinde und Gott sei Dank, dass es die gibt. Aber es gibt eben auch die anderen Momente. Im ganz persönlichen Leben, auch im Leben der Gemeinde. Und wie Jesus bei den Jüngern im Boot war, dürfen wir es in Anspruch nehmen, dürfen wir es wissen. Jesus ist auch bei uns im Boot der Gemeinde, auch in unserem ganz persönlichen Lebensboot. Und wir kommen mit Jesus auch in Stürme hinein. Dass wir mit Jesus gehen, bewahrt uns nicht vor Anfechtung, nicht vor Stürmen. Es gibt uns nicht die Sicherheit, dass wir sagen können, es ist ja alles gut, es geht alles klar. Nein, auch solche Erfahrungen machen wir als Einzelne und auch als Gemeinde. Und als die Jünger in ihrer letzten Not Jesus dann wach machen, Jesus, du schläfst, was willst du hier? Hilf uns doch. Steht Jesus zunächst auf und bedroht den Sturm. Schweig still, Wind muss sich legen, Wellen ebnen sich. Und ich habe in der Auslegung bei Rindecker gelesen, hat Jesus das Wunder um ihres Glaubens oder um ihres Unglaubens willen getan? Eine Frage, die mich schon berührt hat. Ist es nicht so, wenn wir zu Jesus rufen, dann beweisen wir doch Vertrauen, dann beweisen wir doch Glauben, dass er helfen kann. Aber Jesus hilft immer so, dass es für uns zum Besten ist, nicht so, wie wir uns das denken und wie wir es ihm gern vorschreiben möchten. Ja, wenn du das jetzt so tust, dann ist das in Ordnung. Rinecker schreibt, Jesus hat dieses Wunder getan, um ihres Unglaubens willen. Dass sie bei allem Rufen, bei allem Wissen, dass er der Herr ist, doch ihm nicht vertraut haben. Wenn Jesus an Bord ist, sind wir trotzdem bei allen Stürmen geborgen und sicher. Und darum, als sich Wind und Wellen gelegt haben, sagt Jesus zu ihnen, warum seid ihr so ungläubig? Wo ist denn euer Glaube? Ich habe es schon manchmal gesagt und es ist für mich immer wieder ein besonderes Erlebnis, dass bei dem Durcharbeiten des Textes auch mir ganz persönlich viele Dinge einfallen, die in meinem Leben so auf mich, auf mein Wünschen, auf mein Bitten bestimmt sind. Und dass so ein Text auch in erster Linie zu mir spricht. Wenn das nicht so wäre, könnte ich mich hier nicht hinstellen. Wenn ich mich hier hinstellen würde und würde euch nur sagen, das müsst ihr und ihr müsst so und so. Das wollte ich nicht tun. Aber das, was mir so ein Text klar macht, ob es mir passt oder nicht, und es passt mir nicht immer. Deswegen habe ich auch den Mut, das so zu sagen, was mich bewegt. Vielleicht bewegt es euch auch. Jesus hat dieses Zeichen um ihres Unglaubens willen getan. Seine Macht zu beweisen, auch da, das zu tun, was man ihm nicht zutraut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß aus Erfahrung, dass auch ich in meinem Leben, in der Nachfolge, oft die Erfahrung machen musste, dass ich Gott vorschreiben wollte und mir gewünscht habe, wie er meine Bitte zu erhören hat. Und ich habe auch nicht nur einmal um solche Dinge gebeten, sondern auch wirklich anhaltend. Und plötzlich kam alles ganz anders. Plötzlich war mir im Nachhinein auch klar, dass es für mich oder auch für die Dinge, die ich gebeten habe, viel besser ist als das, was ich erbeten habe. Und darum will Jesus, wenn er unsere Gebete erhört, auch ganz anders, wie wir es uns vorstellen, damit will er unser Vertrauen, unseren Glauben zu ihm wecken. und stärken. Seine Jünger fragten ja ganz bewusst, wo ist euer Glaube? Habt ihr keinen Glauben? Oder warum seid ihr ungläubig? So übersetzen oder schreiben das die verschiedenen Evangelisten. Ja, das ist für mich, und ich denke, das sollte uns auch immer wieder bewusst werden, dass Jesus der Herr ist über unseren Verstand. Und dass er besser weiß als wir, was für uns gut ist. Und es wäre schlimm, wenn es nur eine Floskel wäre. Ich bringe dem Herrn meine Bitte und sage dann, naja, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn ich das ernsthaft bitte, dann überlasse ich auch Jesus oder Gott, je nachdem, wie wir es nun nennen wollen, wie er handelt, wie er verfährt. Aber wenn ich das nur so als Floskel dahin sage, dann ist das genauso Unglaube wie alles andere. Dann kann ich auch, wie Jakobus schreibt, ihr habt nicht, weil ihr zweifelt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht glaubt, dass Gott helfen kann, auch wenn ihr betet. Und darum ist es auch immer wieder, und damit will ich dann auch zum Schluss kommen, ein ganz persönliches Anliegen für mich persönlich, auch für die Gemeinde, ist nicht nur in Worten zu fassen und so zu bekennen, sondern wirklich vom Herzen aussprechen. Du, Herr, weißt alle Dinge. Du weißt, was gut ist. Du weißt um die Probleme, in denen ich stecke. Du weißt um die Stürme, die auf mich losbrechen. Aber ich glaube, dass du da bist. Und dass in deiner Gegenwart, bei allem, was mir unangenehm ist, mir doch nichts passieren kann, was mich von dir trennt. Amen. Lasst uns jetzt noch ein Lied singen, ehe wir zum Abendmahl kommen.